Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und wie ich schon auf meinem YouTube-Kanal in den Community-Tab geschrieben habe, egal, was ihr gerade geht, egal, was für eine schwierige Situation ihr habt, versucht am Tag, am Ende eines Tages euch immer vor Augen zu führen, wofür ihr dankbar seid. Das kann auch die kleinste Sache sein, wie zum Beispiel, was weiß ich, dass ihr heute ein leckeres Essen hattet oder dass ihr aufgestanden seid, egal wie spät, und wenigstens euch ein bisschen zusammengerafft habt. Ich finde es einfach super wichtig, weil mein Ziel ist es, euch auch irgendwie so zu inspirieren, dass es nie zu spät ist, anzufangen für irgendwas, egal was, in diesem Fall eben auch fürs Abi. Und wie gesagt, könnt ihr mir immer schreiben, wenn es euch irgendwie schlecht geht. Ich glaube aber daran, dass wenn man Hoffnung schöpft, dass man dann wirklich ja auch aus einer schwierigen Situation rauskommen kann. Das sollte jetzt aber das sein. Und zwar fangen wir heute endlich wieder mit einem wirtschaftlichen Thema an. Und zwar geht es jetzt zum allerersten Mal über den Sektor Ausland. Wir hatten ja einmal den Finanzsektor, der gehört ja da auch ein bisschen rein. Aber heute geht es wirklich um den über den Sektor Ausland, über Außenhandelstheorien, und dann in den nächsten Folgen und Wochen wird es dann immer mehr zum Ausland kommen. Denn ich mache gerade meine Abi-Lernzettel fürs Abitur, für Wirtschaft eben, und da kam das jetzt dran und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an. Normalerweise mache ich ja nicht so lange Intros, deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit der Folge. Und zwar gibt es ja verschiedene Außenhandelstheorien. Wir müssen aber erstmal verstehen, warum es überhaupt diesen Freihandel gibt. Also warum überhaupt Staaten miteinander handeln. Und zwar gibt es da zwei Gründe. Einmal die natürlichen Gründe oder die kostbedingten Gründe. Und natürliche Gründe beziehen sich auf die Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Gut in einem Land nicht vorhanden ist und man deswegen handelt, um es eben zu bekommen, weil sonst müsste man darauf verzichten. Oder aber auch, ein Gut kann überhaupt gar nicht produziert werden, weil zum Beispiel ein Produktionsfaktor oder mehrere Produktionsfaktoren nicht vorhanden sind und deswegen es nicht zur Produktion kommen kann. Und dabei spielt auch die Verteilung von Rohstoffen oder auch Energieträgern auf der Welt eine wichtige Rolle. Denn zum Beispiel in Deutschland gibt es kaum Rohstoffe, die zum Beispiel vielleicht notwendig wären für die Autoproduktion oder für die Handyproduktion. Und deswegen gibt es eben diesen Handel, damit man eben diese Verfügbarkeit stillen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kostenbedingte Gründe. Die sind eben kostenbedingt, wie der Name schon sagt. Und zwar importiert man trotzdem, obwohl ein Gut vorhanden ist, wegen den Kosten- und Preisvorteilen der ausländischen Anbieter. Stellt euch zum Beispiel mal vor, in Dänemark gibt es genau dasselbe Auto wie in Deutschland. Es ist aber viel günstiger und dann werdet ihr euch einfach aus Dänemark eben das Traumauto kaufen, weil ihr dabei eben eure Nutzen maximiert. Und die Kostenvorteile im Inland können somit eben einen Anreiz für ausländische Nachfrage darstellen, wie halt eben das Beispiel von Dänemark, was eben das Inland wäre, und das ausländische bzw. die ausländische Nachfrage wäre in diesem Fall Deutschland. Und der Handel bezieht sich auf Rohstoffe, Halb- und Fertigprodukte. Und ich habe hier gerade eben schon so einen wichtigen Faktor genannt, und zwar einfach die Produktionsfaktoren. Und dabei achtet man einerseits auf die Qualität und andererseits auf die Verfügbarkeit. Und es gibt so drei Produktionsfaktoren, einmal Umwelt und Boden, dann Arbeitskraft und Wissen und die Kapitalausstattung. Bei Umwelt und Boden geht es eigentlich hauptsächlich um die Natur, also wie ist das Ausmaß von Bodenschätzen, von Rohstoffen, Energiequellen, Bodenflächen, Klimaflächen und deren Qualität natürlich. Also sind die dauerhaft vorhanden oder sind sie dauerhaft nicht vorhanden? Und dabei kann man auch zwischen zwei Unteraspekten unterscheiden, das ist jetzt aber gar nicht so wichtig, aber einerseits die geografisch-geologischen Ursachen, zum Beispiel hat ja Deutschland überhaupt gar kein Erdöl oder Erdgas, also gar nicht. Und auf der anderen Seite eben die geografischen, klimatischen Ursachen, also dass es einfach saisonell bedingt ist. Zum Beispiel können einfach manche Rohstoffe vor allem in der Agrarwirtschaft nur im Herbst angebaut werden und darauf bezieht sich dann eben die Verfügbarkeit. Dann bei der Arbeitskraft und bei dem Kapital geht es erstmal natürlich darum, was ist die Qualität der Arbeitskräfte, also welches Arbeitskraftpotenzial ist vorhanden. Sind diese Arbeitskräfte auch leistungsorientiert? Das heißt, gibt es eine Leistungsbereitschaft für eben zum Beispiel neue Informations- und Kommunikationstechnologien? Denn heute spielt das Know-how eine sehr wichtige Rolle. Früher hat man sich eigentlich nur auf die Arbeitskraft fokussiert, also dass sie eben quantitativ hoch ist, dass es viele Arbeitskräfte gibt. Heute geht es aber darum, dass wirklich die Qualität stimmt, also das Know-how, das Wissen, weil einfach so viele Güter heutzutage erfordern, dass man eben eine qualifizierte Berufsausbildung gemacht hat, wegen eben den neuen komplexen Technologien, die komplexe Chemie, und ohne Wissen wäre es einfach nicht möglich. Das heißt, ohne die richtigen Standortfaktoren. Ein Beispiel, was man da oft nimmt, ist Industrie 4.0. Denn es gibt ja auch so einen großen Wettbewerb und dabei versucht man immer der Bessere, der Schnellere zu sein. Und dabei braucht man eben diese Technologien und eben das Wissen, um immer mehr voranzuschreiten. Und wenn man zum Beispiel ein Qualitätsdefizit hat, gibt es kaum das Know-how. Und wenn es ein Quantitätsdefizit gibt, fehlt zum Beispiel das Kapital für die benötigte Arbeitskraftmenge. Das heißt, es gibt einen Mangel an Arbeitskräften. Und der letzte Produktionsfaktor ist die Kapitalausstattung. Das heißt, wie ist zum Beispiel der technische Stand der Produktionsanlage? Kann man den finanzieren? Und welche Investitionsmöglichkeiten sind dann zum Beispiel in einem Land vergeben oder gegeben? Und dabei spielt auch noch so ein Planungsdefizit eine Rolle, also zum Beispiel exogene Ursachen wie eben die Fehlleitung von Ressourcen, konjunkturelle Engpässe, Missernten, Naturkatastrophen, Streiks oder auch sowas wie Corona. Und ohne eben so ein Handeln und ein Außenhandel, das heißt ohne den Import, müsste man auf vieles verzichten oder halt eben man könnte seinen Nutzen nicht maximieren. Und jetzt gibt es verschiedene Außenhandelstheorien, die zum Beispiel erklären, wie genau Staaten effizient handeln können oder worauf sie sich fokussieren. Und dabei gibt es einmal die Theorie der absoluten Kostenvorteile nach Adam Smith. Und zwar lebte Adam Smith von 1723 bis 1790 und er war ein Denker des klassischen Liberalismus. Und er war der Auffassung, dass sich jedes Land auf jene Produktion jener Güter fokussieren und konzentrieren soll, die es absolut gesehen am kostengeringsten herstellen kann. Und der zwischenstaatliche Handel soll dann eben Wohlstandsgewinne für alle Beteiligten hervorrufen. Das heißt, der Handel lohnt sich nur dann, wenn alle Länder Kostenvorteile besitzen, also eben die absoluten Kostenvorteile. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Deutschland und China, und zwar die Handys und Autos. Und zwar könnte Deutschland ein Handy für 200 € produzieren und China für 100 €. Dabei ist es natürlich so, dass der absolute Kostenvorteil wäre, wenn eben sich China auf das Handy fokussiert. Denn wenn man dann noch das Auto mit einbezieht, würde Deutschland ein Auto für 10.000 € produzieren können und China für 12.000 € produzieren können. Was in dem Fall natürlich für Deutschland günstiger wäre. Denn bei einem gleich großen Gesamtbudget beider Länder könnten also mehr Autos in Deutschland als in China produziert werden und mehr Handys in China als in Deutschland produziert werden. Und Güter können dann einfach danach gehandelt werden, nachdem sie produziert wurden, durch eben einen grenzübergreifenden Handel. Da kann man die eben austauschen. Eine weitere Theorie ist nach David Ricardo. Er lebte von 1772 bis 1823 und nach ihm ist die komparative Kostenvorteile-Theorie benannt. Und zwar ist das praktisch eine Erweiterung der absoluten Kostenvorteile. Und zwar sollen dabei die Handelshemmnisse durch Liberalisierung des Welthandels eben abgebaut werden. Und im Gegensatz zu Adam Smith war David Ricardo der Auffassung, dass sich der Handel auch mit diesen Ländern lohnt, die nur absolute Kostennachteile haben. Durch zum Beispiel weniger Technologien oder aus welchen Gründen auch immer. Wenn nämlich zum Beispiel Portugal und England Wein bzw. ein Tuch produzieren könnten und Portugal würde für ein Wein 80 Arbeitsstunden brauchen und England 120. Und für ein Tuch würde Portugal 100 brauchen und England 90. Liegt ja auf der Hand, dass das der absolute Kostenvorteil ist. Dabei sollte sich dann eben Portugal auf das Wein konzentrieren, also auf die Produktion vom Wein und England eben auf das Tuch. Wenn es jetzt aber so sein sollte, dass zum Beispiel Portugal für das Wein 80 Stunden braucht und für das Tuch 90 Stunden und England für das Wein 120 und für das Tuch 100 Stunden, hätte ja England absolut gesehen keine Kostenvorteile. Trotzdem bringt es auch hier, sich auf ein Gut zu fokussieren, weil dadurch können trotzdem die Opportunitätskosten niedriger gehalten werden. Das heißt, durch die komparativen Kostenvorteile können auch zum Beispiel Themenbereiche wie der globale Handel ausgeweitet werden oder der Handel lohnt sich halt eben auch mit Ländern, die eigentlich nur über absolute Kostennachteile besitzen, sodass hierbei auch mehr Länder mit eingezogen werden praktisch. Ein weiterer Grund, das ist jetzt keine wirkliche Theorie, kann aber auch sein, dass praktisch alles im Überfluss ist. Das heißt, es gibt eine Überversorgung von Rohstoffen und das ist dann halt eben ein Grund für internationalen Handel. Also ein Überangebot an Gütern im Land, man möchte eben diese Überschüsse absetzen. Ein Beispiel dafür wäre in der Europäischen Union. Und zwar gibt es in der EU gigantische Agrarüberschüsse an Getreide, Butter und Rindfleisch. Und das Überangebot führt dann eben dazu, dass man eine bewusste Spezialisierung haben möchte. Das heißt eben, die Produktion über die Nachfrage im eigenen Land hinausgeht, möchte man eben das wegbekommen, die Überschüsse eben. Das Problem hierbei ist aber, dass man eben als Land sehr abhängig werden kann wegen weniger Exportgütern, was dann eben dazu führen kann, dass sich ein Land gezwungen sieht, diese Güter eben zu ungünstigen Preisen zu verkaufen, um überhaupt Erlöse zu bekommen. Und hierbei spiegelt sich auch schon so ein Nachteil eben am Außenhandel wieder, eben die Abhängigkeit der Monokulturen. Es kann aber auch zu Outsourcing kommen, aber auch der Gewinn wird oftmals höher gestellt als der Klimaschutz, was dann eben zum Klimawandel führen kann. Es gibt dann aber auch neuere Handelstheorien. Und zwar gibt es einmal dort die Fraktor-Proportionstheorie. Die ist nach Hecker und Ohlin. Und dabei gibt es jetzt nicht mehr den Fokus auf die Qualität, also zu den Produktivitätsunterschieden, sondern der Fokus liegt auf der Quantität. Das heißt, von den Produktionsfaktoren wie Wissen, Information oder Technologien. Und zwar eben diese Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren, aber nicht die absolute Verfügbarkeit, sondern das Verhältnis. Es gibt da nämlich zwei Möglichkeiten. Also entweder hat ein Land viel Kapital und dabei relativ gesehen weniger Arbeitskräfte, wie zum Beispiel Deutschland und die USA. Und dabei soll man sich eben auf Güter mit hohen Kapitalintensitäten fokussieren, wie zum Beispiel die Autoproduktion. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass es eben Länder wie zum Beispiel China gibt, die zwar relativ gesehen weniger Kapital als Arbeitskräfte verfügen, und dabei sollen sich eben auf Güter wie zum Beispiel Textilien oder einfache Konsumgüter spezialisieren, weil die eben arbeitsintensiver sind. Was dann aber aufgefallen ist, das nennt man das Leontief-Paradoxon, ist, dass zum Beispiel die USA gleichzeitig viele Güter mit hoher Arbeitsintensität produziert hat, mit aber Gütern, die viel Kapital brauchen. Und das lässt sich darauf zurückzuführen, dass es einfach verschiedene Produktionstechnologien gibt. Außerdem sind die Produktionsfaktoren heterogen und außerdem gibt es unterschiedliche Nachfragepräferenzen. Und dementsprechend wurde diese Faktor-Proportionstheorie ausgeweitet zur Neofaktor-Proportionstheorie. Was euch jetzt aber bestimmt aufgefallen ist, dass alle diese Theorien den Ansatz auf der volkswirtschaftlichen Perspektive haben. Das heißt, der Fokus liegt gar nicht auf den Unternehmen. Die Unternehmen sind aber am Ende diese Sektoren, die eben überhaupt den Handel betreiben. Und dementsprechend gibt es jetzt noch einige Theorien, die sich eben auf die Unternehmen fokussieren. Einmal gibt es da die Produktlebenszyklustheorie nach Vernon und Honisch. Und zwar geht es danach, dass es eben eine Weiterentwicklung der Faktor-Proportionstheorie ist. Und zwar haben die sich damit auseinandergesetzt, wie sich eben komparative Vorteile im Laufe eines Produkts und dessen Lebenszyklus sich eben entwickeln. Und zwar geht man davon aus, dass es drei Phasen gibt. Einmal die Innovationsphase, dann die Ausreifungsphase und die Sättigungsphase. Und in der Innovationsphase ist die, glaube ich, relativ auf der Hand. Das ist einfach die Einführung eines Produkts. Und zwar wird ein neues Produkt auf den heimischen Markt eingeführt. Und dabei gewinnt es langsam an Marktanteilen. Und dabei ist es natürlich wichtig, bei der Entwicklung erstmal technische Lücken zu überwinden oder auch qualifizierte Arbeiter zu finden. Und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele amerikanische Produkte, die dann eben dazu geführt haben, dass es eben einen Anreiz für neue Konsumprodukte gibt. Dann gab es eben sehr, sehr viele Innovationen. Und nach dieser Innovationsphase kommt es zur Ausreifungsphase. Und in der Ausreifungsphase etabliert sich ein Produkt auf dem heimischen Markt und dabei kann es auch zum Export kommen. Das heißt, die Marktanteile im Ausland werden ebenfalls größer und es gibt eben dann die Voraussetzung, dass eben die Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Das heißt, ein höheres technisches Niveau und die Produktmengenexpansion findet erstmal in Industrieländern statt. Und dabei ist es halt eben so, dass die Unternehmen lokale Produktionsstätten eben entwickeln im Ausland. Und dabei kann es auch dazu führen, dass eben die monopolistische Marktstellung noch aufrecht gehalten wird. Bis es dann eben zur Standardisierung kommt, das ist nämlich die Sättigungsphase, die dritte Phase. Und da kommt es eben nur noch ausschließlich zur Serienfertigung oder Massenproduktion. Dabei ist auch der Fokus stark darauf gelegt, dass man die Produktion eben in das Ausland hinverlegt, und zwar in Entwicklungsländer, damit einfach das Kapital verringert wird. Und da ist es aber so, dass die Wettbewerbsvorteile geringer werden. Und das ist dann eben die Produktlebenszyklustheorie. Und passend dazu gibt es noch das Wettbewerbsmodell nach Michael Porter. Und zwar ist er davon ausgegangen, dass es gute, aber auch weniger gute Wettbewerbsbedingungen gibt von Unternehmen und Branchen. Und auch hier liegt wieder der Fokus auf Unternehmen und Branchen und nicht auf Staaten, also nicht auf gesamte Volkswirtschaften. Und zwar gibt es die sogenannte Diamantentheorie. Und dabei gibt es einmal vier Hauptelemente und zwei Nebenelemente. Und die vier Hauptelemente sind einmal die Faktorausstattung, die Nachfragebedingungen, verwandte unterstützende Branchen und die Unternehmensstrategie. Bei der Faktorausstattung geht es eben darum, wie ist die Menge und Qualität der Einsatzfaktoren, also zum Beispiel die Qualität der Arbeiter oder auch die Infrastruktur. Bei den Nachfragebedingungen geht es darum, wie groß ist die Marktgröße, das heißt, was ist das Anspruchsniveau der Konsumenten am Produkt oder eben an der Dienstleistung. Bei den verwandten und unterstützenden Branchen geht es darum, wie und überhaupt ist überhaupt ein Unternehmenscluster vorhanden, das halt eben auch international web bewerbsfähig sind. Und dann eben noch bei der Unternehmensstrategie, das heißt, wie ist die Struktur, wie ist die Konkurrenz, das heißt, wie hoch ist die Anzahl der konkurrierenden Unternehmen, wie ist die Intensität der Wettbewerbsstruktur, gibt es private oder staatliche Unternehmen und so weiter und so fort. Und die zwei Nebenelemente sind einmal der Staat, wobei der eigentlich im besten Fall nur die Chancen für Branchenunternehmen fördern kann, wie zum Beispiel Subventionen beim Kohlebau oder ein Autolimit. Aber der Wettbewerbsvorteil selbst kann nicht geschaffen werden. Und dann eben noch das zweite Nebenelement, der Zufall. Dabei gibt es natürlich positive und negative. Also positive wären zum Beispiel, wenn man größere Technologien entdeckt, zum Beispiel in der Biologie oder Medizin oder was auch immer. Und dann auch noch negative Effekte, wie zum Beispiel Kriege, Erdölkrisen oder auch Corona. Und diese Wettbewerbsmodelle lassen sich auf die jeweilige Geschichte eines Landes außerdem zurückführen. Und natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, dass es sehr gut war, dass es neuere Außenhandelstheorien gab. Und zwar sind die teilweise echt auf Industrieländer übertragbar und generell schaffen sie einen allgemeinen Maßstab und Erklärung. Außerdem liegt der Fokus auf verschiedenen Perspektiven, also nicht mehr auf gesamte Volkswirtschaft, sondern auch auf Unternehmen, und die Ausdehnung der Faktoren konnten auch ausgedehnt werden. Außerdem dienen die Theorien dazu, dass man eben verstehen kann, warum die Planwirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft entwickelt wurde, und sie liefern einen hohen Erklärungsgehalt zwischen Industrieländern und Schwellenländern bzw. Entwicklungsländern und deren Handel eben. Auf der anderen Seite lässt sich aber kritisieren, dass zum Beispiel der Boden oder auch die Nachfrage kaum so richtig behandelt oder thematisiert werden. Und natürlich, es liegt auf der Hand, nicht alle Faktoren können immer aufgenommen werden, sodass eben die Theorien nicht immer der Realität entsprechen können. Und oftmals fehlt auch die Begründung des intraindustriellen Warentausch. Und zwar ähnliche Güter mit ähnlicher Faktorausstattung. Und der fällt aber immer mehr aus. Und zwar mehr als die Hälfte des Welthandels besteht eben daraus, dass eben Industriestaaten zwischenstaatlich handeln. Und außerdem gibt es natürlich verschiedene und heterogene Produktionstechnologien, weswegen zum Beispiel auch bei der Faktorproportionstheorie nicht immer alles eins zu eins übertragbar sein konnte. Und eben auch wegen den unterschiedlichen Nachfragepräferenzen. Das heißt, die Theorien liefern eigentlich einen hohen Erklärungsgehalt bei Handelsbeziehungen zwischen Industrie- und Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Es fehlt aber tatsächlich eine überzeugende Theorie zur Begründung des intraindustriellen Warentauschs und seien der Import und Export von gleichen oder ähnlichen Gütern zwischen Ländern, die eben über eine vergleichbare Faktorausstattung verfügen, aber das macht halt eben mehr als die Hälfte des Welthandels aus. In Europa ist es ein Dreiviertel des Volumens. Und da gibt es jetzt noch zwei Theorien, und zwar einmal den industriellen Handel und die fragmentierte Entwicklung. Der industrielle Handel nach Paul Krugman hat eben realisiert, dass 80% des weltweiten Handels intraindustriell ist. Das heißt, die Staaten, die eben im OECD verzeichnet sind, machen eben 80% aus. Und dabei ist es eben so, dass gleichartige industrielle Produkte gehandelt werden. Das heißt, es gibt keine Spezialisierung für Vorteile. Und es kommt eben dazu, dass eben gleich entwickelte Staaten handeln. Das heißt, der Wohlstand ist nicht immer für alle Handelspartner gleich. Und es gibt unvollkommene Märkte, dass eben zum Beispiel der Skaleneffekt steigt. Ein gutes Beispiel hierbei wäre Autos. Also sowohl USA als auch Deutschland produzieren ja Autos und handeln trotzdem miteinander. Und das liegt daran, dass es eben Konsumenten gibt, deren Bedürfnisse und Wünsche immer spezieller werden, und eben durch neue Technologien und neue Innovationen wird zum Beispiel die Produktlebenszyklustheorie aufgegriffen und eben dargestellt, dass eben der Produktlebenszyklus eines Produkts immer mehr verkürzt wird. Und dann schlussendlich die fragmentierte Entwicklung nach Fred Scholz. Und zwar bezeichnet er eben die Ära, die wir gerade haben, als Ära der Globalisierung. Das heißt, nicht Staaten, sondern Unternehmen handeln und deren globalen Standorte. Wenn man sich nämlich Deutschland vor Augen führt, denkt man ja ganz oft zum Beispiel an sowas wie Made in Germany und generell, dass Deutschland ja sehr exportstark ist. Wenn man dann aber näher sich Deutschland anguckt, sieht man eben, dass auch Deutschland fragmentiert ist. Also es gibt gute Unternehmen, es gibt aber auch schlechtere Unternehmen. Das heißt, selbst der Standort ist fragmentiert, weswegen man eben nicht mehr sagen kann, dass ein Land gut ist im Wettbewerb, sondern eben verschiedene Branchen. Das nennt man eben Global Player. Das heißt nicht mehr Nationalstaaten, sondern eben eher diese Global Player. Das liegt eben einmal zum Beispiel daran, dass es einen exzessiven Wettbewerb gibt. Es gibt Privatisierungen, Liberalisierungen und eine Deregulierung. Und dieser Begriff umfasst einfach die bruchhafte Trennung zwischen Gewinnern und Verlierern. Denn es gibt einmal die Gewinner an der Globalisierung, das sind eben zum Beispiel globale Regionen und Orte des Reichtums. Und zwar ist das eben so eine Schaltstelle, wo eben ganz viel Hightech ist, Produktionsforschungsschaltstellen, wo einfach wichtige ökonomische Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel Paris, Tokio, London oder New York. Dann gibt es globalisierte Orte und Regionen, die eben als Scheingewinner dastehen. Und zwar sind es die Empfangs- und ausführenden Orte wie eben Billiglohnstandorte oder Konsumgüterproduktionsauslageindustrien wie eben Indien, Thailand, Mexiko, Dhaka oder Bangladesch. Und dann gibt es schlussendlich noch die Peripherie. Das sind eben die Verlierer, also ein Meer von Armut wird das oft bezeichnet. Und zwar sind die eben von ökonomischen Entwicklungen abgekoppelt, ohne wirtschaftliche Perspektiven wie eben Teile in Osteuropa oder auch Bangladesch. Und das war's mit der heutigen Folge. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Wünsche für meinen Podcast oder auch für meinen YouTube-Kanal. Wie immer per E-Mail oder auch gerne einfach unter einem Video kommentieren, weil das ist einfach viel übersichtlicher. Und wie ihr sehen konntet, leben wir eben in einer globalisierten Welt, wo eben auch global gehandelt wird. Und in den nächsten Podcast-Folgen geht es darum, wer genau die Gewinner bzw. Verlierer von der Globalisierung ist. Und dann gucken wir uns noch an, passend zum Sektor Unternehmen, dazu gibt es auch schon ein paar Folgen, was denn genau der Standort Deutschland ist, Standortfaktoren und so weiter. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss!